Moin zusammen und herzlich willkommen zum sehr guten Podcast, wie man aus dem Wald ruft. Heute tatsächlich live aus dem Wald. Ich sitze hier, wir sitzen zu dritt, Liz ist wieder dabei und ich frage dich jetzt, was ich sonst immer Face gefragt habe, Liz, wo sitzen wir heute?
Wir sitzen heute ausnahmsweise mal nicht am Tisch, sondern hier relativ bequem auf der Rückbank vom Auto. Also ja, wirklich mitten im Wald.
Im Produktionsmobil würde ich es genau fast nennen.
Und sitzen hier spontan im Auto. Es ist draußen sehr kalt hier drin, schön warm und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde oder so hier sitzen können.
Wir haben auch sogar, unser Gast hat uns einen Kaffee gemacht. Das ist irgendwie, wir sind schlechte Gastgeber, würde ich eigentlich sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall hervorragend.
Liz, ich habe eine einsteigende Frage an dich.
Ich bin gespannt.
Bist du schon mal auf dem Rücken eines Pferdes gesessen? Hast du? Also bist du schon mal geritten?
Ja, ist es aber wirklich sehr lang her, also über 20 Jahre bestimmt. Ich war vielleicht 4. Ich habe es einmal gemacht, war man nicht so großer Fan.
Also hast du auch von Pferden überhaupt keine Ahnung?
Ich habe wirklich, also ich könnte entfernter vom Pferdedasein nicht sein, glaube ich.
Das heißt, der heutige Tag war sehr lehrreich für dich?
Es war wirklich spannend. Man hat es mir vielleicht auch zwischendurch angemerkt, ich habe mal einen größeren Bogen gemacht als du, glaube ich. Ich habe da großen Respekt vor. Aber ja, es war total spannend, viele neue Sachen, weil es einfach so weit weg ist von meiner Alltagsrealität.
Okay, dann lass die Katze aus dem Sack. Was haben wir denn heute gemacht?
Wir haben heute über das Pferderücken gesprochen, also das Bringen von Holz aus dem Wald. Genau.
Und mit Hilfe eines Pferdes.
Mit Hilfe eines Pferdes, ja.
Und was das ist und wie das alles abläuft, das verrät uns hoffentlich unser heutiger Gast, denn wir haben heute zu Gast Carsten. Moin!
Ja, guten Morgen zusammen.
Genau, du bist Pferderücker, richtig?
Ja, genau. Also ich bin Pferderücker und mein Job besteht darin, dass ich also als Teil von der Holzernte Holzabschnitte von Bäumen aus dem Wald, wo kein Fahrzeug rein darf, an Gassen bringe, die von Fahrzeugen befahren werden dürfen.
Aha, da waren jetzt sehr viele sehr korrekte Infos drin, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen auseinanderdrüsseln. Also, aber fangen wir mal bei Null an. Also du hast dein zwei Pferde, nennst du dein eigen?
Ja, genau. Also ich habe, genauer gesagt 4 Pferde bin immer mit 2 Pferden, wenn ich arbeite, unterwegs. Das liegt zum einen dran, dass die Pferde nicht so lange können wie der Fuhrmann, sprich ich.
Ja.
Und Pferde sind Herdentiere. Das heißt, Pferde alleine halten, das darf man nicht und das macht man nicht. Das bringt Stress für die.
Ja. Das so, und ihr seid unterwegs und dann fahrt ihr in den Wald und da helft ihr den Försterinnen oder vor allen Dingen den Forstwirtinnen und Forstwirtinnen bei der Arbeit, korrekt?
Ja, genau. Also wir helfen bei der Arbeit oder wir sind ein Teil von der Arbeit vom stehenden Baum zum warmen Haus, sprich Brennholz im Ofen.
Okay, und jetzt hast du das, lass mal kurz dieses Prinzip, Liz, du hast doch heute gut aufgepasst, oder?
Ja.
Wie läuft's denn, ich sag mal, also wir können ja schon mal vorwegnehmen, es gibt gar nicht mehr so viele Pferderücker heutzutage.
Ja, genau. Also das ist, sag ich mal, eine Sparte, die nach und nach ausgestorben ist mit den schweren Maschinen.
So, genau. Also oft sind eben schwere Maschinen im Einsatz. Und wie läuft es denn normalerweise ab, Liz? Verrate mir doch mal.
Normalerweise, ja, genau. Also wir haben ja im Wald ein sogenanntes Rückegassesystem. Das heißt, da sind Spuren, wo die Maschinen dauerhaft, also über wirklich lange Zeiträume fahren können. Also da, wo jetzt heute zum Beispiel die Maschine drüber fährt, ist genau die gleiche Gasse wie in 100 Jahren. So ist zumindest das Konzept. Und aktuell ist es in der Regel so gewesen, dass man immer einen 20 Meter Abstand hat von einer Gasse zur anderen, damit die Maschinen eben mit ihrem großen Kran an die Stämme kommen können und die so eben aufladen können und dann aus dem Wald holen.
Moment, da muss ich jetzt kurz einhaken. Warum ist das so? Also da muss man ja dazu sagen, das Problem, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja im Grunde das Thema, dass die Maschine, die ist sauschwer, so eine Maschine wiegt viele Tonnen und wenn die über den Waldboden fährt, richtet die da einigen Schaden an. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns, wir definieren ganz klar, wo dürfen Maschinen fahren und wo dürfen Maschinen eben nicht fahren. Und da kommst jetzt dann, Carsten, du ins Spiel, korrekt?
Genau, weil die Maschinen kommen ja an ihre Grenzen. Das ist dann wieder klassische Physik. Man kann nicht ewig lange den Kran ausfahren. Das geht bis maximal 10 Meter. So kam dann ursprünglich die 20 Meter zustande. Das heißt, ich kann auf beide Seiten von der Gasse dann in den Bestand, also in den Wald reingreifen. Und so könnte ich diese 20 Meter zwischen den Wegen abdecken.
Gut erreichen.
Genau.
Wenn ich das Holz rausziehen möchte.
Richtig. Ja. Wir haben ja gerade schon gehört, ist nicht so gut für den Boden. Wir verlieren auch Waldfläche und deswegen hat man sich überlegt, es wäre ja doch für den Wald besser, wenn man das nur alle 40 Meter macht.
Aha. Jetzt haben wir aber das Problem, die Maschine kommt nicht mehr dran.
Exakt.
Und was machen wir da?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze und eine der Ansätze ist dann eben zu sagen, wir haben die Pferde, die sind flexibler und die können eben dieses vorbringen. Und das ist dann deine Aufgabe.
Ja, genau. Also das Vorliefern, wie es im Fachjargon heißt, oder eben auch Rücken, wie man das umgangssprachlich nennt, Holzrücken. Genau. Und die Pferde, die dürfen in den Wald rein, die dürfen an jede Stelle im Wald rein. Die machen den Boden auch nicht kaputt oder verdichten den nur ganz minimal. Wenn man sowas mal gesehen hat, so ein Bestand, wo ich drin war, nach 2 Wochen, da sieht man gar nicht mehr, dass ich drin war.
Im Gegensatz zu so einer Forstmaschine, wenn die einmal irgendwo hergefahren ist, da wächst so schnell kein Gras mehr schon, aber das merkt man dem Boden schon an. Ja.
Das merkt man dem an und der ist auf Tiefen verdichtet, die irreversibel sind. Das muss man auch dazu sagen. Also ich bin dann mit dem Pferd, darf ich in den Wald und hole dann das Holz, wo der Kran nicht rankommt, ziehe ich dann oder schleife ich mit dem Pferd an die nächste Gasse.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich habe es jetzt den ganzen Tag gesehen, aber erklär doch mal den Leuten, die jetzt vielleicht es nicht gesehen haben, genau. Wie läuft das ab?
Also erstmal hat man typischerweise schwere, kräftige Pferde, also Kaltblutpferde. So, und die bekommen ein Geschirr, nennt sich das an. Und das besteht, wenn man beim Holzrücken ist, aus einem Reif, den man dem Pferd um den Hals legt. Das ist das sogenannte Kummit. Und an dem Kummit sind dann Stränge, nennt man die, oder ich könnte jetzt auch sagen Seile, befestigt, die dann bis hinter dem Pferd gehen. Da gibt es dann ein Querholz, das heißt Ortscheid, gibt es auch andere Namen für lokal. Und an dem in der Mitte hängt dann die Kette. Und diese Kette, die lege ich um das Ende eines Baumstamms rum, eines Baumabschnittes rum.
Diesen Baumabschnitt haben die Forstwirte vorher gesägt. Also du ziehst jetzt keine ganzen Bäume durch den Wald, sondern nur die zurechtgesägten.
Genau, ich ziehe nur typischerweise Abschnitte raus. Ganz selten gibt es auch, dass ich langes Holz rausziehe. Also das wäre dann der Baum, wo nur oben die Krone abgeschnitten ist und der entastet ist. Das macht aber nicht wirklich viel Sinn, wenn man mit dem Pferd unterwegs ist. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Und da wickele ich meine Kette drum. Da gibt es einen Haken an der Kette, einen Schlinghaken, der zieht sich dann auch zu. Und dann schleife ich mit dem Pferd ziehe mit diesem Pferd das Stück Holz an eine Rückegasse oder an eine Maschinengasse, wie es auch genannt wird.
Das heißt, das Pferd, das muss ganz schön, ackern oder in dem Fall, wie sagt man im Wald, walden. Das hat schwer zu schaffen.
Genau. Ja, genau. Also das ist für die Pferde auf 2 Ebenen eine ziemlich anstrengende oder kann auf 2 Ebenen sehr anstrengend sein. Das eine ist natürlich, wenn es schwere Holzabschnitte sind, was nicht immer der Fall ist, dann ist das wirklich körperlich anstrengend. Aber es ist auch für den Kopf anstrengend für die Pferde. Das heißt, selbst wenn ich in leichtem Holz bin, also dünnere Stämme, die in jüngeren Wäldern dann rausgeschlagen werden, dann ist das für den Kopf anstrengend, weil es gibt ganz schön viele Kommandos, die ich gebe vom Weg im Wald, wo das Holz liegt, bis an die Gasse. Und ich habe da zufälligerweise mal mitgezählt in einem Bestand, der ziemlich schwierig war. Und da komme ich so auf über 20 Kommandos.
Ah, die das Pferd beherrschen muss.
Die das Pferd einfach ausführen muss in einer Reihe. Das heißt, das Pferd, ich brauche eine ganz große Aufmerksamkeit und ich gebe auf einem Weg von, 20, 30, teilweise 40 Metern, gebe ich dann 20, 25 Kommandos am Stück.
Was sind das für Kommandos?
Genau, das ist zum Beispiel stehen bleiben, das ist rechts, das ist links, das kann zurück sein. Und das sind meistens, wenn ich auf dem Weg bin, sind das Rechts-Links-Kommandos, weil wir uns bei jüngeren Wäldern oder Beständen, wie man sie nennt, da gibt es natürlich viel mehr Bäume und da muss ich mich dann sozusagen durchschlängeln.
Das heißt, das ist so ein Spießrutenlauf, zickzack irgendwie durch den Wald mit dem Pferd, genau. Mit dem Gespann, mit dem Stamm hinten dran. Und das ist gar nicht so ohne. Aber die das spricht ja jetzt kein Hochdeutsch, das Pferd. Wie lauten diese Kommandos?
Also es gibt so ein paar Hauptkommandos. Das ist einmal fürs Loslaufen. Da sage ich Jö.
Jö, ja.
Jö, das ist, glaube ich, das kommt irgendwie so aus der Eifel und heißt Geh.
Das wollte ich nämlich fragen. Also ja. Und was sind die anderen? Die sind auch so, die klangen für mich so nach Dialekt.
Ja, das es gibt Hüt für rechts und das kommt auch aus dieser Gegend. Dann gibt's Hach für links und dann wird's so ein bisschen wild bei mir. Dann gibt's ein Ho fürs Anhalten, das kommt aus der Westernreiterei. Dann gibt's noch ein streng deutsches Wort, das heißt zurück. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiges Kommando, was ich immer habe. Dann habe ich auch als Kommando langsam.
Ja.
Dann gibt's noch zwei andere Kommandos. Das ist einmal, wenn ich nur will, dass das Pferd einen Schritt nach vorne geht, dann sage ich Schritt. Und dann gibt's noch eins, wenn man nur so ein kleines Stückchen noch vorruckeln muss, dass das Holz bündig an der Gasse liegt, das heißt bisschen.
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 Das erklärt auch einiges, weil am Anfang, wir haben ja heute den Dreh angefangen mit so Schnittbildern, nennen wir das. Also wir laufen durch den Wald und machen schon mal so Bilder, die nicht unbedingt mit Ton verwendet werden. Und ich wollte das Pferd filmen und es hat irgendwie immer andere Sachen gemacht, als ich erwartet habe. Und ich dachte, wie kommt es, dass es jetzt auf einmal abbiegt und ich habe überhaupt
nichts. Welche Sprache spricht dieses Tier?
Also das habe ich mich doll verwirrt.
Also was ich noch sagen muss, das wichtigste Kommando, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, ist bei mir, hey. Ja. Und zwar immer dann, wenn das Pferd das nicht tut, was es tun soll.
Dann,
das ist so ein Aufmerksamkeits, hey.
Ja.
Und das gibt es halt auch ab und zu.
So. Aber das heißt, dein Pferd spricht jetzt, also ihr habt euch jetzt auf irgendwie Kommandos geeinigt, aber wenn ich jetzt einen anderen Pferderücker treffe, dann hat der ganz andere Kommandos?
Genau.
Da richtig. Macht jeder...
Ja, also es gibt so einige, die gleiche Kommandos haben, aber im Endeffekt sind es schon sehr unterschiedliche Kommandos.
Und wie lernt das Pferd? Also hast du das mit dem Pferd gelernt? Oder
ja,
wie,
genau. Also die Pferde, die sind selbst ausgebildet. Und ich halte das persönlich auch für was ganz Wichtiges, weil man wächst damit ja zusammen. Das ist eine Sache von Vertrauen und es ist eine Sache von irgendwie von Verständigung. Und als du, Jan, vorher im Wald warst und Jö gesagt hat, da hat das Pferd so gedacht, so, hä, was ist das für eine Stimme? Hä, was will der jetzt?
Ja.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Also es ist schon auch dolle abhängig von der Stimme. Nicht nur von dem Kommando an sich, sondern das merkt schon, ist es jetzt hier... Nicht der Carsten, sondern jemand anders. Und
das ist jetzt jemand, muss ich auf den hören? Nee, muss ich doch gar nicht.
Okay, ja. Das heißt aber, also man wächst dann mit diesem Pferd zusammen. Wie lange dauert das denn, bis so ein Pferd so trainiert ist, dass man jetzt arbeiten kann?
Also ich nehme jetzt mal Lotta, die auch...
Wie heißen deine Pferde? Wir haben sie gar nicht vorgestellt.
Ah.
Wie unhöflich.
Okay, ich habe gerade Lotta gesagt, das ist eine Achtjährige. Dann gibt es...
Was für eine Rasse?
Luxemburger Ardenner.
Ja,
also,
okay.
Kommen
das, die heißt Ardenner. Einfach, das ist der Rassenname.
Ja, ganz genau. Ja, das ist der Rassenname.
Dann Rasse ist auch richtig, sag mal, Pferderasse. Ja, sag mal so.
Jetzt ja sagen.
Ich glaube auch, aber das ist auch gefährlich.
Bei Hunden ist ja da manchmal vom Schlag oder so, keine Ahnung.
Nee,
sowas
gibt's, das ist schon Pferderasse,
ja,
das stimmt
okay,
schon.
Ja, ja.
So, dann gibt es die Emma, ist auch ein Luxemburger Ardenner 22.
Oh,
Hammer.
Ja, die hat im Herbst noch gerückt. Was ganz außergewöhnlich ist, weil normalerweise nimmt man die so mit 17, 18 raus. Und das habe ich damals auch getan. Dann so, ach ja, das ist jetzt eine Rentnerin. Und die ist irgendwie in sich zusammengefallen, auf eine gewisse Weise. Also die ist dann die hat einfach ihre Energie, also so ihre Ausstrahlung verloren. Der Rücken fing an zu hängen, der Bauch fing an zu hängen, okay, und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, das kann's nicht sein. Ne? Mhm. Die ist noch fit, die kann noch laufen, die lahmt nicht. Und dann habe ich sie wieder mitgenommen und das war total faszinierend, was die dann auf einmal wieder für eine Ausstrahlung hatte. Und
ach, krass.
Was sie dann wieder für eine Power ausgestrahlt hat, das war schon toll. Also jetzt noch ganz schnell, dann gibt's die Clara, das ist ein polnisches Kaltblut und dann gibt's einen Nachwuchs, der ist jetzt 4,5, das ist ein Burgdörfer, das kennt eigentlich kaum jemand, das ist eine Mischung aus Luxemburger Ardenner und der Schweizer Kaltblutrasse Freiberger.
Oh, ja.
Genau, und der ist gerade in Ausbildung.
Es waren viele gute Worte für Scrabble, würde ich sagen. okay, aber du hast gerade gesagt, dass dieses eine ältere Pferd, Emma, natürlich, wollte ich gerade sagen, ich habe es nicht so mit Namen, der ging es dann quasi besser, als sie wieder arbeiten durfte.
Ja.
Weil eigentlich würde ich ja sagen, also ist ja immer schwierig mit Tieren, wenn so Tiere arbeiten müssen, weil wir können die ja nicht fragen, hast du Bock, hast du keinen Bock. Und ich finde, wenn man das so hört, ja, Pferde im Wald, dicke Baumstämme, da kommt schon so ein bisschen so der Gedanke auf, ja, Tierschutz, ist das denn so toll für die Tiere? Wie siehst du das oder kannst du das irgendwie einschätzen?
Also ich sag mal, das hat schon zwei Seiten. Ne? Man kann ein Pferd mit Druck ausbilden und man kann ein Pferd mit Druck arbeiten. Mhm. Und das heißt, es funktioniert aus Angst. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie mit Menschen. Ja. Menschen können auch mit Angst zu motiviert werden, Dinge zu tun. Oder man macht das partnerschaftlich. Und dann ist das, dann gibt es eine Verbindung und es gibt einfach eine Partnerschaft, wobei natürlich immer ganz klar ist, wer der Chef ist.
Ja,
und das muss auch klar sein.
Ja.
So. Und diese Pferde, also was ich das Schlimmste finde, sind Arbeitspferde, die den ganzen Tag auf der Wiese stehen, sich den Bauch vollfressen und noch schlimmer in der Box stehen und weder was für einen Körper noch was für einen Kopf zu tun haben. Das ist im Grunde genommen wie bei uns Menschen. Ne? Wenn wir nichts für Körper und Geist zu tun haben, dann wird man irgendwie stumpf. Die Lebendigkeit geht aus einem raus. Und wenn man das in Maßen macht und vor allem auch darauf achtet, wann die Pferde K.O. sind und nicht mehr können, was ich finde ganz, ganz wichtig ist, dann einfach eine Pause macht oder das Pferd dann abschirrt und ein anderes Pferd aufschirrt, dann tut das denen wirklich gut.
Weil man, hast ja gesagt, du merkst, dass die aufgehen, dass die auch kräftiger und vielleicht auch fröhlicher sind. Ja.
Aber ist es nicht auch eine gefährliche Arbeit, sowohl für dich als auch für die Pferde da in so einem frischen Einschlag, also wo ein Holz gefällt wurde, unterwegs zu sein?
Ja, das ist auf jeden Fall ein gefährlicher Job. Also das muss man ganz klar sagen. Ich sag mal, alle Jobs im Wald sind gefährlich und da gibt es auch sehr viele Unfälle verglichen an anderen Berufssparten. Und ich halte das von den Arbeiten im Wald, das Pferderücken ist da sicherlich auch am oberen Ende, weil wir laufen durch den Wald und es gibt einfach Gefahren von oben. Es gibt Gefahren von unten. Das heißt, Abraum, Äste, die da liegen, sich aufspannen können und dann flitschen können. Es gibt natürlich Unebenheiten, Steine, Hindernisse im Boden. Man kann ausrutschen, ist teilweise sehr glatt, wenn man über Totholz läuft. Und was man nicht vergessen darf, der Stamm, den ich da ziehe, der teilweise bis zu einer Tonne wiegt, den muss ich natürlich auch lesen und muss vorhersagen, was der macht und muss da stehen, wo es eben nicht gefährlich ist.
Ja, das fand ich ganz spannend. Ich durfte ja auch einmal kurz das Pferd, ich sag mal, steuern, bedienen, wie sagt man?
Führen.
Führen, ah ja, logisch. Und du hast dann aber auch mal gesagt, ja, da kannst du stehen, da kannst du nicht stehen. Und man muss so ein bisschen, ja, genau, vorhersehen, wohin bewegt sich das Pferd, wie zieht sich dieser Stamm. Das war jetzt für mich als Laien schon, also man macht da sehr viele Dinge irgendwie gleichzeitig. Wahrscheinlich passieren die bei dir aus dem FF. Eine Sache, aber du hast gerade so ein bisschen, das hast du gerade schon angesprochen, das ist nämlich eine Sache, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist so ein bisschen, du hast gesagt, so ein Pferd kann ungefähr eine Tonne ziehen. Wo sind denn so die Limits bei der Arbeit mit dem Pferd?
Also ich sag mal, die Tonne ist eher zu viel. Ich sag mal, Lotta wiegt eine knappe Tonne und Lotta ist ein sehr breites, ein sehr kräftiges Pferd, was auch sehr viel anbietet. Mhm. Und die macht das. Normalerweise würde man das schon weiter unten ansetzen. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Eiche ziehe mit einer rauen Rinde oder eine Buche mit einer glatten, ob ich leicht bergauf oder bergab ziehe, ob der Stamm schaufelt, ob der Stamm sauber entastet ist, sprich die ganzen kleinen Äste weg sind oder da einer noch nach unten hängt und den Boden pflügt. Ja, ja, also da gibt es natürlich ganz große Unterschiede.
Was müssen eine Försterin oder Förster bedenken, wenn sie dich jetzt beauftragen?
Wir brauchen erstmal natürlich eine Holzdicke, eine Holzstärke, die das Pferd noch bewältigen kann. Und da gibt's bei Pferden natürlich auch Grenzen. Ich habe jetzt von der Tonne geredet, aber das ist von einem kräftigen Pferd so das obere Ende. So die Dauerleistung, die liegt eher so bei 300 Kilo. Wo man sagen kann, das ist eine Dauerleistung, die ein ausgebildetes, professionelles Rückepferd, ich sag mal, vier bis fünf Stunden am Tag machen kann. So. Dann gibt's natürlich von dem Gelände gibt's natürlich auch Grenzen, wenn's zu steil wird und zu steil heißt, wenn das Holz in Längsrichtung, also in Wuchsrichtung, läuft wie so ein Schlitten, also losläuft. Aber
rutscht quasi.
Dann einfach anfängt zu rutschen, weil das Pferd steht ja vor dem Stamm und es rutscht dann dem Pferd in die Beine rein.
Ja.
Und das, da gibt es ganz klar Grenzen. Dann gibt es auch Grenzen, wenn da zu viel Bewuchs in dem Wald ist. Also da rede ich jetzt, im Fachbegriff heißt es dann Naturverjüngung. Und wenn die dann schon so groß ist, so hoch ist und so dick ist, da komme ich einfach nicht mehr durch.
Also auch so Schwarzdorn mag man ja auch nicht, wenn man durch den Busch läuft.
Nein, Schwarzdorn ist auch so ein Thema. Ich kann mit großen Mengen Schwarzdorn nicht umgehen.
Wie ist es denn mit Wasser oder Nässe, so Moorböden? Also für Forstmaschinen ist das ja auch ein Limit. Ne? Wenn es zu nass ist, können die selbst auf den Gassen manchmal nicht mehr fahren. Mhm. Wie sieht's da bei den Pferden aus?
Im reinen Sumpf funktioniert es nicht. Die gehen schon, wenn es da 20, 30 Zentimeter die drinstehen, da laufen die schon durch. Also das, und man muss sagen, das ist natürlich eine reine Vertrauenssache, weil die mögen das nicht, wenn die das Vertrauen haben und die Gewissheit, da komme ich wieder heile raus, dann machen die das. Grundsätzlich, egal jetzt in welchem Wald, wenn es geregnet hat, hat es geregnet. Dann, das ändert nichts. Also da kann ich trotzdem mit dem Pferd rein, ohne größere Schäden anzurichten.
Aber ist das nicht mittlerweile im Wald doch eher die klassische Anwendung für Rückepferde? Zumindest habe ich das so im Studium gelernt. Da, wo die ganzen Maschinen nicht mehr fahren können oder dürften, alles was so in Richtung Nähe von Niedermoor und so weiter, ist das nicht eher so der klassische Anwendungsbereich mittlerweile?
Jein. Also ich habe relativ wenig Aufträge, wo ich sagen würde, das sind wirklich empfindliche Böden. Das wäre sicherlich eine klassische Anwendung dafür. Also absolut.
Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Region. Also man muss dazu sagen, du bist hier, du fährst einen schicken, ich bin ja auch so ein kleiner Autofan, wie die treuen Zuhörer wissen es mittlerweile. Du fährst so einen alten Defender, da ist hinten eine Kabine drauf, da kannst du drin pennen. Du hast einen Hänger hinten dran, da sind die Pferde drin. Mhm. Bist du in ganz Deutschland unterwegs oder wie funktioniert das?
Nein, ich bin nicht in ganz Deutschland unterwegs. So die weitesten Sachen, die ich im Moment habe, sind so 180 Kilometer weg.
Okay, rund um
Westerwald, ich sag mal so Größenordnung Montabaur.
Okay, so. Und dann ist das aber so ein bisschen der Lifestyle, oder? Also
das ist irgendwie der Lifestyle. Es ist, ich bin dann unterwegs, eine Woche, teilweise zwei Wochen unterwegs, lebe in dem Camper, der zugegebenermaßen warm Wasser hat, eine Außendusche, weil so hart bin ich nicht im Winter. Draußen kalt duschen.
Ja. Ach so, warm duschen sogar.
Ja, warm duschen, genau.
Aber du stehst dann ja schon einfach irgendwo im Wald oder jetzt in dem Fall hier auf einer Wiese in der Nähe des Waldes und kämpfst bei den Pferden. Die Pferde stehen draußen bei Wind und Wetter.
bei Wind und Wetter. Und es gibt natürlich auch Grenzen. Also bei Wind, bei starkem Wind ist Wald tabu, aber das ist es für jeden. Was nicht funktioniert, ist Schnee. Also wenn es auf gefällte Bäume draufgeschneit hat, dann sehe ich nichts mehr. Es ist viel zu rutschig. Mhm. So von den Temperaturen war ich ja schon bei -8, bei -10 Grad. Das ist nicht wirklich schlimm.
Jetzt haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Wie kommt man denn überhaupt dazu, hier als Pferderücker zu arbeiten? Ist das eine Ausbildung oder
bist
ist
du so
alles
geboren?
Selber?
War dein Vater schon Pferderücker?
Ja, Familiending, ja.
Nein, überhaupt nicht, gar nichts von dem. Also ich habe das tatsächlich vor, inzwischen sind es 16 Jahren, habe ich das mal gesehen. Mhm. Und es hat mich einfach total fasziniert. Und ich habe dann angefangen zu lernen, ein paar Kurse zu machen.
Ah, wirklich? So VHS-kursmäßig? Nee, oder?
Aber du
du kommst dann auch gar nicht, also hast du denn vom Forst, also warst du vorher im Forst unterwegs? Oder?
Nein, ich war gar nicht im Forst.
Du bist unterwegs. So richtig Quereinsteiger quasi.
Im Grunde genommen bin ich so richtiger Quereinsteiger.
Ach, geil.
Und ja, dann genau. Hast du. Und es hat mich total fasziniert. Also es hat mich so richtig gepackt. Und dann war es das, ne? Und dann habe ich nach ein paar Jahren einfach angefangen, erstmal für mich privat Brennholz aus dem Wald zu ziehen, und dann habe ich die umliegenden Förster für Förster gearbeitet, und das ist dann über die Jahre einfach immer mehr geworden, und dann hat sich irgendwann mal bei meinem eigentlichen Job, ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur und habe in der Automobilindustrie gearbeitet, und dann hat sich da eine Chance für einen Ausstieg gegeben, und die habe ich wahrgenommen, und seitdem, das ist seit 5 Jahren, mache ich das jetzt im Hauptberuf.
Das heißt, du bist das ganze Jahr mit den Pferden unterwegs?
Naja, nicht das ganze Jahr. Meine Saison geht eigentlich so Mitte, Ende September bis Ende Mai. In den Sommermonaten, ich sag mal, geht es also kaum oder gar nicht. Und zwar das Problem ist einmal Temperatur, weil Pferde können überhitzen.
Ah, okay, das
relativ
ist ja noch
leicht.
Nicht. Ja. Und wo ist die Grenze?
Ja, das hängt natürlich vom Schlag ab. Wenn ich im Hang arbeite, ist das anstrengender. Wenn ich dickes Holz habe, ist das anstrengender. Aber das für mich viel größere Problem sind Bremsen.
Okay.
Weil da kann ich nichts gegen machen. Es gibt keinen Schutz gegen Bremsen.
Warum sind die Probleme?
Die setzen sich auf die Pferde, die stechen, ja. Das tut weh, und das Pferd ist einfach die ganze Zeit mit dem Schweif am Webel, die ganze Zeit am Zappeln, mit dem Kopf am Schlagen ist einfach überhaupt gar nicht mehr aufmerksam, ist einfach hibbelig und zappelig.
Okay, und die sind nur im Sommer unterwegs, deswegen geht es im Sommer nicht. Und da ist noch kein Kraut gegen gewachsen, also können die nicht Antibrumm nehmen?
Also im Grunde genommen gibt es ja zwei Möglichkeiten, einmal chemisch. Mhm. Ne, dass ich da was drauf sprühe, das hält ungefähr 20 Minuten, weil im Sommer schwitzen die Pferde ganz fürchterlich.
Ja, ja.
Das habe ich ausprobiert. Und das andere, was es gibt, das sind solche Decken, aber das sind keine Decken, die bestehen eigentlich aus Fäden, also aus so Schnüren.
Ja, ja.
Das ist super für die Landwirtschaft. Aber wenn ich im Wald bin, bleibe ich überall hängen. Da brauche ich jeden Tag so einen neuen Überhang.
Ach krass, okay. Das heißt, die Bremsen sind dann das Hindernis?
Ja.
So, das heißt, im Sommer hast du Pause. Was machst du im Sommer?
Och, chillen.
Urlaub. Ja, gut, aber
wenn man den ganzen
Winter. Ja, gut, du bist ja dann im Winter quasi 24/7 rund um die Uhr.
Also im Winter bin ich viel unterwegs, genau. Und da schaue ich auch, klar gibt es mal Pausen, wenn zwischen dem einen und anderen Auftrag eine Pause ist oder wenn es das Wetter nicht zulässt. Aber da schaue ich schon, dass ich komplett durcharbeite. Und dann gibt es im Sommer halt 2-3 Monate Pause.
Okay, jetzt warst du aber genau. Liz' Frage war ja, wie wird man denn Pferderücker? Jetzt hast du den Job gekündigt und hast ja einfach 2 Pferde gekauft und los ging's?
Nein. Ich hab ja schon 2010, 2011 habe ich damit angefangen. Und da hatte ich dann ein Kaltblutpferd erstmal. Und mit dem habe ich einfach ein paar Kurse gemacht und dann selber gemacht. Weil in den Kursen, da lernt man ein bisschen was und da lernt man so ein paar Grundlagen. Aber das eigentliche Geschäft, das lernt man durchs Machen. Das ist wie überall.
Ja.
Genau. Und dann halt mein eigenes Brennholz mit dem Förster gesagt, so, hey, darf ich fällen und rausziehen? Ja. Ja, gut. Und dann habe ich das angeboten bei Förstern. Und dann ist es halt über die Jahre immer mehr geworden. Und vor 5 Jahren habe ich das dann komplett, also als als Haupterwerb sozusagen.
Würdest du sagen, das hält sich als Beruf? Gibt es immer wieder neue, jüngere Leute, die einsteigen? Oder ist es eher so, dass es ausstirbt? Weil häufig ist ja auch das Argument, dass man das im Wald nicht unbedingt machen kann, weil es einfach zu wenige gibt, die das anbieten als Dienstleistung.
Das ist so ein, was war zuerst da, Huhn oder Ei Problem. Also auf der einen Seite gibt es, um das wirklich abdecken zu können, zu wenig Professionelle. Es gibt viele Hobbyrücker, aber mit denen ist halt, ich sag mal, eine Planung oder zeitlich kurze Einsätze sind halt wirklich schwierig. So, und da gebe ich natürlich den FörsterInnen auch recht, wenn die sagen, ja, da fehlt die Zuverlässigkeit, da fehlt einfach das Schaffen. Ne? Das dauert einfach zu lange. So, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ob es genug Leute gibt, die das vielleicht auch noch neu anfangen.
Auf der anderen Seite gibt es eben viele, ich nenne sie jetzt mal Vorurteile, bei den Förstern, und es wird auch auf den Unis überhaupt nicht mehr gelehrt. Also ich frage die ganzen Anwärter immer, was weißt du denn, wenn die vorbeikommen? Und dann sagen die, ach ja, da wurde mal gesagt, dass man das früher auch gemacht hat.
Okay, aber dann ist ja jetzt hier deine Chance, jetzt können wir aufräumen. Was sind denn so die häufigsten Vorurteile, denen du begegnest?
Also das mit Abstand häufigste ist, zu teuer.
Okay. Was kostet das? Also, wir haben vorhin ja mit dem Förster auch gesprochen. Sag's mal gerne, ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt hier konkrete Preise, aber vielleicht kannst du es grob, ich weiß nicht, ob du es sagen möchtest, hier in der Öffentlichkeit quasi, aber wie ist es denn so grob im Vergleich zu, man würde deine Tätigkeit ja mit einer Forstmaschine vergleichen?
Ja. Genau, also ich sag mal, die Alternative zu dem, was ich mache, ist ja die Winde. Ne? Ja. Das ist einfach, das kann man sich so vorstellen wie ein großer Traktor, der hat so einen Stahl, einfach so eine Stahlplatte vorne dran, und da kommen und hat einfach zwei Stahlseile, mit denen dann ein Mensch in den Wald läuft, die um Stämme bindet und wieder rauszieht. Also dieses Windenfahrzeug kostet so durchschnittlich um die 45 Euro mehr als ich pro Stunde.
Okay.
So. Zieht von der Menge vergleichbar viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr raus, weil die Windenfahrzeuge lassen, die ziehen das Holz immer lang raus. Also nicht Abschnitte, sondern lang am Stück. So,
Was man ja sagen muss, das Windenfahrzeug kann aber natürlich nur die gerade Seillänge. Ne?
Genau. Das heißt, bei dem Windenfahrzeug, bei dem Rausseilen, passieren natürlich viel, viel mehr und viel größere Schäden an den stehenden Bäumen.
Das ist ja schon mal relevant,
Das ist definitiv relevant, findet aber irgendwie keine Beachtung in keiner Kostenrechnung von irgendjemandem.
Das fand ich nämlich auch krass, als wir hier gerade mit dir gemeinsam also dich bei der Arbeit begleitet haben. Bei dir geht es ganz, ganz viel darum zu schauen, dass eben kein anderer Baum, vor allen Dingen die, wir sagen Z-Bäume, also die Bäume, die der Förster, die Försterin markiert hat, damit sie eben noch groß und stark werden, das ist unser wertvollstes Gut im Wald. Die wollen wir erhalten, und es ist eben ganz wichtig, dass die keine Verletzung bekommen, und du achtest da sehr, sehr, sehr drauf, dass da bloß nichts drankommt, und aber auch eigentlich alle anderen Bäume.
Ja.
Das ist schon beeindruckend, wie du dich dann mit dem Pferd, und so ein Pferd ist ja groß und schwer, aber dann war ich doch überrascht, wie wendig dieses große Tier ist oder dieses ganze Gespann auch ist. Das ist ja dir sehr wichtig. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, das ist ja das, was womit ich auch Werbung mache und mich in gewisser Weise die Pferderückerei auch verkaufe. Ich sage, wir machen einfach keine oder quasi keine Schäden. Und wenn das mal passiert, wenn ein Baum nicht sauber entastet ist, wenn es der so krumm ist und umspringt, oder dann sind es halt ganz kleine Schäden, die sind so groß wie ein 2-Euro-Stück. Und die Schäden, die von den Winden gemacht werden, das sind halt richtige Flatschen, die sind groß, so groß wie eine Hand. Ne?
Ja.
So, wenn wir jetzt nochmal auf die Kosten zurückkommen. Der richtige Kostenvorteil an der Pferderückerei entsteht beim nachfolgenden Arbeitsgang. Der nachfolgende Arbeitsgang heißt im Fachjargon das Entlösen. Liefern, also ich mache Vorliefern, dann kommt das Entliefern. Mhm. Das ist dann ein Fahrzeug oder ein Vorwader, heißen die. Ja. Der fährt auf diesen Gassen, auf denen er fahren darf, hat einen Kran und lädt diese Abschnitte wieder auf.
Ja.
Holz, was vom Pferd vorgeliefert wurde, da braucht der Vorwader ungefähr die Hälfte der Zeit, um das aus dem Wald rauszuschaffen.
Warum? Warum ist das?
Genau. Die Winde liefert lang vor. Das sind lange Bäume. Die müssen an der Gasse entweder noch eingeschnitten werden von irgendjemand und im Grunde genommen, oder die haben schon Knackschnitte, so nennt sich das, die sind schon so ein bisschen angeschnitten, dass der die grapschen kann und abbrechen kann. Und das heißt, er fasst jedes einzelnen Abschnitt im Grunde genommen an mit seinem Kran und manövriert ihn dann, legt ihn dann hin und lädt die dann auf. So, wenn das Holz, was vom Pferd vorgeliefert ist, das Licht gebündelt an der Gasse und auch kopfbündig. Das heißt, der greift da rein mit seinem Greifer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je nachdem wie dick sie sind, 10 Stück, und lädt die auf. Mhm. Und dann ist er fertig. Und im Gespräch mit, also diese Zahl, das Doppelte, das kommt einmal von einem Förster, der seit Jahren mit Pferden arbeitet, und auch von den Fahrern von diesen Vorwadern. Ja. Die machen dann halt das Doppelte am Tag.
Ja, ja. Jetzt bin ich natürlich, jetzt fände ich es natürlich spannend, wenn hier der, keine Ahnung, der Obermaschinenlobbyist sitzen würde, ob der dir da widerspricht oder nicht. Das können wir jetzt natürlich hier im Podcast gerade gar nicht prüfen. Ich weiß aber, es gibt immer mehr Forschung auch zu dem Thema, weil, also du hast ja gesagt, es ist nicht Thema an den Unis, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, weil es so ein gesellschaftliches Thema ist. Also Menschen finden das einfach toll und beeindruckend, weil sie eben auch diese Vorteile gegenüber der fetten, sehr störenden Maschinen sehen. Kommt da aus der Gesellschaft so ein bisschen Druck und der färbt dann auf die Forstbranche, sage ich mal, ab. Und deswegen, also es ist mein persönliches Gefühl, und deswegen gibt es schon immer mehr auch an den Unis Forschung zu dem Thema. Ich weiß gar nicht, liefern wir das nach? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, in die Recherche zu gehen. Ich finde, das klingt erstmal plausibel, was du erzählst.
Ja. Also so ein bisschen den Gedanke, den ich dazu habe, und das hat sich den ganzen Tag schon über so ein bisschen rauskristallisiert. Wir haben vorhin gehört, es ist irgendwie schwierig, wenn es Naturverjüngung gibt. Es ist schwierig, wenn da viel Totholz ist. Es ist schwierig, wenn es strukturreich ist, verschiedene Baumarten und so weiter. Du hast heute Morgen gesagt, am einfachsten ist für dich irgendwie so ein Buchenwald, wo natürlich unten viel Platz ist. Klar, ist logisch. Das ist aber nicht unbedingt die Richtung, in die wir uns im Forst bewegen und die wir uns auch im Forst bewegen wollen. Wie siehst du das? Ist das kritisch, dieser ich sag mal vorbildsklimastabile Mischwald? Ist es ein Problem für euch oder siehst du da trotzdem noch euch als, also dass es funktioniert für euch?
Ja, sehe ich definitiv. Also ich glaube, da gibt es so, so unterschiedliche Aspekte bei. Und zwar, ist natürlich ein Buchenwald, eine Schattenbaumart, da ist natürlich erstmal wenig drunter. Das ist absolut richtig. Und das ist bei Eichen, Ahornern, Kirschen ist es natürlich anders. Das lässt sich noch genauso rücken. Es kann sein, dass es an der einen oder anderen Stelle etwas schwieriger wird. Wenn die Naturverjüngung zu hoch wird, grundsätzlich, dann sind wir schon in typischer Weise in einem Bestandsalter, also in einem Alter von dem Wald, der da steht, von 80, 100 Jahren. Und da habe ich da eh nichts mehr drin zu suchen.
Weil die Bäume dann so dick sind.
Weil die Bäume dann so dick sind, dass ich die mit dem Pferd da nicht rausziehen kann. Das Problem, was es jetzt insbesondere in diesem Bestand gibt, wo wir heute Morgen waren, da liegt viel Totholz drin, weil das einfach das letzte Mal nur runtergeschnitten wurde und nicht entnommen wurde. Weil irgendwann muss man sich ja, wenn bei einem jungen Wald entscheiden, ab wann fange ich an, das Holz wirklich rauszubringen. Und bis zu der Zeit wird es einfach runtergeschnitten. So. Und in diesem Bestand ist relativ viel Totholz drin. Dann ist bei der Fällung natürlich ganz viel Zeit, also eine pferdegerechten Fällung, spare ich mir ganz viel Zeit. Das heißt, so ein bisschen Abraum klein schneiden, Sturmbäume
also
einmal
trennen. Also das heißt, du sparst Zeit, wenn der Forstwirt, die Forstwirte, da so ein bisschen mehr Arbeit leisten.
Genau, dafür gibt es ja auch mein Merkblatt, Fällen fürs Pferd.
Du hast ein Merkblatt geschrieben, merke ich.
Ja, genau, das alle Förster bekommen.
Stellst du das öffentlich zur Verfügung? Sollen wir das verlinken? Oder?
Ja, also ich kann euch das gerne zuschicken. Ja, auf
dürfen
jeden
die
Fall.
Zuhörerinnen und Zuhörer das auch?
Ja, natürlich. Oder ist das,
ja, okay, dann hängen wir das an. Gerne. Findet ihr in den Shownotes verlinkt. Beziehungsweise
genau. Da bin ich auch gespannt drauf.
Fällen fürs Pferd. Und das macht wirklich sehr viel aus, wenn das einfach sauber gefällt ist und wenn da sauber aufgearbeitet ist.
Ich finde, dass wir haben ja, Liz, du hast jetzt hier gerade so ein kleines Konfliktthema aufgemacht, weil wir haben im Forst sind wir uns eigentlich einig, wir wollen diesen klimastabilen Mischwald, der sollen dicke Bäume neben dünnen stehen, wir gehen weg vom Altersklassenwald, da soll eben auch Totholz sein, weil der Wald eben alle seine Funktionen erfüllen soll. Und ich verstehe aber natürlich total, dass du sagst, ja Moment, in diesem Wald, da wird's für mich als Pferderücker richtig schwer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das sind so ein bisschen die Begleiterscheinungen von, wir machen jetzt halt Dinge anders im Wald, dass wir solche Konsequenzen noch gar nicht richtig bedacht haben, weil das ist ja nicht nur dein Problem, sondern das gleiche Problem hat ja die Forstmaschine auch.
Ja.
Auch die muss da durch, auch der Forstwirt muss da durch.
Naja, die Forstmaschine, die spannt das Seil an und die zieht. Und wenn sie zieht, dann entstehen Schäden am Bestand. Und ich sag immer, egal wie gruselig so ein Bestand aussieht, ich sag jedem Förster, geht nicht, gibt's nicht. Es geht immer.
Ja.
Es geht immer und es gibt und ich krieg das auch immer raus. Bloß ich bin mit meinem Verhältnis, wie viel Zeit brauche ich für wie viel Festmeter, bin ich nicht zufrieden. Mhm. Und es gibt ganz kleinen Beständen Gegebenheiten, natürliche Gegebenheiten. Und die sind so und da habe ich auch überhaupt keine Probleme mit. Schwierig finde ich es halt, wenn bei der Fällung in Anführungsstrichen gegen mich gearbeitet wird.
Ja.
Das finde ich, das ist das, wo ich dann auch so ein irgendwie so einen persönlichen Groll immer.
Oha, ja. Ja. Und aus dem Groll hast du dann diesen Leitfaden irgendwann mal geschrieben.
Ja, genau.
Das mache ich auch immer so. Wenn mir irgendwas richtig aufstößt, dann sage ich so, nee, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf den Konflikt. Ich schreibe jetzt einen Leitfaden und den geben wir demnächst immer mit. Wir schreiben nämlich gerade zum Beispiel einen Leitfaden für die Drehpartner, damit die Leute sich mal ordentliche Klamotten anziehen und sowas vor der Kamera. Ja. Aber okay, und das Oberthema war aber eigentlich gerade die Top 3 Vorurteile von jungen Forstleuten.
Das eine heißt Kosten, das ist die Nummer 1 und die teile ich wie gesagt nicht.
Mhm.
Und was ich noch nicht gesagt habe in diesem Podcast, das Pferderücken ist eine Nische.
Okay.
Es ist eine Nische, es ist ab einer gewissen Stärke habe ich nichts mehr im Wald zu suchen. Und bei diesen von am Anfang angesprochenen Rückegassenabständen von 20 Metern habe ich da nichts zu suchen. Und es gibt noch viele Wälder, die einfach so sind. So, jetzt habe ich einen Abschweif gemacht. Du hattest gerade gesagt, die Top 3.
Ja, von mir aus Top 3, ich weiß nicht.
Ja, genau. Dann gibt's Klappt doch eh nicht.
Okay.
Haben wir schon mal gemacht. Hat nicht funktioniert. Unzuverlässig.
Für mich wäre so Verfügbarkeit, das ist auch das, was ich mitgenommen habe, was bei mir so ein bisschen im Kopf ist. Naja, Pferderücken ist immer so, wird dann mal gemacht, dann wird immer Presse eingeladen, ist schön, aber in der Praxis nicht tauglich, weil es gibt einfach keine Pferderücker mehr.
Ja. Und es gibt keine Arbeit mehr für die Pferderücker. Also diese Huhnei-Thematik, die ich am Anfang mal erwähnt habe.
Aber das heißt, du würdest sagen, es gibt noch genug oder es?
Nein, ich sag mal, wenn man das wieder wirklich in die Wälder bringen möchte, dann bräuchte es eine Ausbildung dafür.
Also es gibt schon junge Förster oder Försterinnen, die, wenn die das machen wollen, eventuell niemanden finden in der Region, der so weit anfährt.
Ja. Okay, und das heißt, du hast es gerade angesagt, es gibt Kurse, aber es gibt jetzt nicht eine es gibt keine an der Handwerkskammer zugelassene Ausbildung. Du bist jetzt nicht Pferderückergeselle oder sowas.
Nein, ich bin kein Pferderückergeselle. Und das macht es natürlich auch so ein bisschen problematisch, weil man dann überhaupt keine Standards, keine Qualitätsstandards hat, weil es einfach jeder so macht, wie er denkt.
haben wir auch so ein bisschen über Thema persönlicher Arbeitsschutz und sowas gesprochen. Weil es gibt für Forstwirte unglaublich viele Regeln. Ja. Wann darfst du, wann musst du? Ganz, ganz viel. Und für dich gibt es da jetzt keine zentralisierten Vorgaben, weil ihr so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Ist das? Ja, ganz genau. Wir fliegen unterm Radar, weil es einfach zu wenig gibt.
Das heißt, also, du musst ganz viel auch prüfen, gesunder Menschenverstand, wie schätzt du Situationen ein?
Absolut. Ja.
Also würdest du sagen, ist ein großes Problem wahrscheinlich auch, dass Leute oder Förster, die das einmal ausprobiert haben und irgendwie gesagt haben, das hat nicht so richtig geklappt, das Thema direkt abschreiben und ja, wenn da Leute nur so semi-professionell arbeiten, das ist natürlich dann schlecht für euren Ruf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's wirklich viele Beispiele, wo ich dann anrufe auf Forstämter bzw. bei FörsterInnen und dann halt sage, ja, klappt doch eh nicht, komm. Dann ist wieder das Wetter nicht gut und dann ist hier wieder und da wieder und Zuverlässigkeit und Schluss.
Ja, und du gibst dir Mühe, dass. Aber ich sag mal, also es gibt nicht mehr so viele Pferderücker, aber wenn ich mir angucke, das ist ja schon auch ein Lebensstil, den man wollen muss. Jetzt, ich sag mal, du bist die ganze Woche wahrscheinlich jetzt mit den Pferden hier unterwegs.
Ja.
Wie viel bist du da noch zu Hause jetzt im Winter? Also dein Tag ist ja jetzt nicht 9-to-5.
Nein,
du kannst
nicht
heute Abend noch zur Skatrunde gehen oder ins Kino.
Nein. Ja, es ist ein Lebensstil, es ist ein Lebenskonzept. Und ja, ich fahre so alle, ich sag mal, wenn ein Schlag fertig ist, wenn ein Auftrag fertig ist oder ich sag mal nach spätestens 2 Wochen, dann mache ich auch mal wieder ein paar Tage die Pferde
Heimaturlaub.
Übrigens auch. Genau, Heimurlaub nennt sich das.
Wie zur See fahren.
Das ist ja, genau.
Okay, spannend. Ich finde es ein richtig spannendes Thema. Mhm. Danke, dass du das mit uns teilst. Wir haben aber noch eine Tradition hier im Podcast und die soll auch heute nicht zu kurz kommen.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Es geht um Artenkenntnis. Hast du uns eine Art mitgebracht?
Ja, ich habe eine lustige Geschichte zu einer Ziege.
Oha.
Genau.
Okay. Was Neues hier.
Also da gibt's sogar 3 Teile von. Es gibt 3 Kapitel dazu.
Oha, ich bin sehr gespannt.
Also das erste Kapitel ist die Geburt von dieser armen Ziege. Da ist nämlich vor der Geburt die Mutter tot umgefallen. Mhm. Und dann, ja, keine Ahnung, das... Und dann wurde sie einfach mit dem Brotmesser hinausgeschnitten und lebte fortan bei uns in der Wohnung.
Oha, ja, okay.
So, für mehrere Wochen.
Oha, ja.
Und das ist die ersten 2-3 Wochen ganz süß, aber dann springt die über alles drüber, fetzt durch die ganze Wohnung.
Geil,
genau.
Ja.
Und dann musste sie irgendwann rausziehen. So, dann hat sie draußen gelebt mit den Schafen und den anderen Ziegen. Und dann hat meine Tochter, die war damals in der Grundschule, und die kam dann irgendwann auf die Idee, dass sie mit diesem Ziegenbock kämpfen muss.
Ja.
Und dann kam sie jeden Tag, wenn die aus der Schule kam und wahrscheinlich überschüssige Energie hatte.
Klingt nach Pubertät für mich.
Nein, es war viel früher.
Okay.
Dann ist die wirklich eine halbe Stunde, hat die mit dem Ziegenbock gekämpft.
Oh Gott,
aber das war nicht so ein bisschen spielen, sondern die hat richtig mit dem... So. Das Problem war dann an diesem Ziegenbock, es gab so ein bisschen, die Böcke werden dann so ein bisschen fehlgeprägt und der ist dann auf Menschen.
Oh,
genau, dann mussten wir ihn abgeben und zu anderen Ziegen, zu jemandem. Und ist er dann immer ausgebrochen.
Mhm.
Und dann gab es irgendwann einen Schlachttermin.
Oha.
Und am Abend davor ist er nochmal auf die Nachbarweide zu den anderen Ziegen und hat die einmal gedeckt.
Ja, oh Gott, das ist, also wir haben diese Kategorie jetzt sehr lange, das ist glaube ich die wildeste Artengeschichte, die wir bisher, okay, aber war eine normale wie Hausziege oder?
Es war eine Zwergziege.
Eine Zwerg, die sind ja nochmal,
Die haben noch mehr Schwung.
Die haben Pommes, okay. Nee, aber das heißt, du bist schon immer auch mit Tieren aufgewachsen und hast da Bezug zu, oder?
Ja, seit 2020 mit vielen Tieren. Also ich bin auch in der Grundschulzeit, habe ich meine ganze Grundschulzeit auf dem Ponyhof verbracht. Da war mein bester Freund, das war die Familie, die den hatte. Und seit inzwischen über 25 Jahren gibt es ganz viele Tiere.
Und jetzt lebst du ja, also enger mit Tieren zusammenleben geht ja kaum, als mit den Pferden hier durch die Wälder zu ziehen.
Ja, das ist meine Arbeitsfrau, die Lotta.
Wer ist dir lieber, Pferde oder Menschen? Darf man das fragen? Oder?
Ja, das kommt drauf an. Die möchte ich nicht beantworten,
okay, die Frage. Alles gut. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Also danke, dass du uns an deinen Erfahrungen und vor allem auch an deinem Leben ja so ein bisschen hier teilhaben lässt. Liz, hast du noch eine Frage?
Also ich finde, ich habe keine Frage mehr. Ich wollte nur nochmal sagen, ich fand es wirklich unfassbar spannend, weil wir sind ja schon wirklich viel im Wald unterwegs und haben schon auch, ich würde schon mal sagen, die coolsten Orte im Wald gesehen, weil wenn man schon mal mit einer schönen Kamera rausgeht, dann sieht man ja schon schöne Orte, aber das ist schon irgendwie besonders und wenn das für uns schon was Besonderes ist, dann ja, das sagt schon einiges, würde ich sagen. Also es war wirklich ein spannender Tag.
Ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss an dich. Fällt dir so ein Erlebnis ein in der Arbeit mit den Pferden, was dir so richtig in Erinnerung bleibt oder wo du sagst, das war prägend für dich oder wo du einfach vielleicht auch gerne dran zurückdenkst?
Also was ich immer gerne denke, ich war mal einige Jahre, haben wir mit den Pferden Sommerurlaub gemacht in Nordholland am Meer.
Okay, ich hätte gesagt, so Shetland oder so.
Nein, zum Reiten.
Ja, ja.
Und mit den Kaltblutpferden am Strand lang fetzen. Geil. Im Vollgalopp.
Ja, ja.
Geil. Die kriegen richtig Schwung drauf.
Ja.
Die kriegen richtig Schwung. Das traut man denen gar nicht zu.
Mhm.
Vollgalopp mit dem Kaltblut. Geil.
Das stelle ich mir beeindruckend vor.
Also diese Schön. Pferde kann man auch reiten?
Ja, die kann man reiten. Die kann man alle reiten.
Ja.
Gut, dass wir die wichtigste Frage zum Schluss noch gestellt haben. Sehr gut. Carsten, vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wenn die Leute Fragen an dich haben, die Leute dürfen natürlich sehr gerne wie immer kommentieren. Schreibt uns Kommentare, lasst eine Bewertung da für die Folge. Wenn ihr Fragen zur Folge habt, schreibt sie gerne auch unter forsterklärt.de/podcast. Findet ihr einen Artikel zu dieser Folge, da könnt ihr sehr, sehr gerne Fragen stellen, kommentieren und so weiter. Wie kann man dich erreichen? Du bist gar nicht so Social Media mäßig
vertreten.
Nein,
also ne? Ich bin nicht Social Media mäßig vertreten, weil es macht für mich einfach keinen Sinn. Ich
sag dir, das wird gut funktionieren. Wenn du hier immer ein kleines Update aus deinem Leben gibst, das interessiert die Leute.
Ja.
Ja, vielleicht. Ich denke drüber nach.
Genau, sag Bescheid, dann kommen wir nochmal vorbei.
Das
aber ansonsten,
schön.
Und wenn ich dich jetzt beauftragen möchte.
Als Förster in der Region hier.
Es gibt wenn man mich im Internet sucht, findet man mich natürlich. Ja, ich stehe natürlich auch auf der Seite der Interessengemeinschaft Zugpferde. Da gibt es eine Seite mit Rückern.
Ah,
da stehe ich
ja.
natürlich auch ja. drauf. Und eigentlich bin ich in der Region für fast jedes Forstamt tätig.
Sehr gut. Das heißt, wenn man hier in der Region ist, kommt man wahrscheinlich, kommt der Kontakt schnell zustande. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ich würde jetzt dann quasi in die Abmoderation starten, wenn ihr nichts mehr noch auf dem Herzen habt. Dann sehr gut. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe schon gesagt, lasst gerne ein Abo da, vor allen Dingen kommentiert und schreibt mal eine Bewertung. Das hilft uns sehr, diesen Podcast fortzuführen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an kontakt@forsterklärt.de. Das würde mich sehr freuen. Und ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Deswegen würde ich meiner lieben Kollegin Liz jetzt das letzte Wort überlassen. Und das lautet:
Bis bald.
Im Wald.